Bahnfahren boomt. Der Bedarf ist da, die Menschen wollen das System nutzen, wollen umweltverträglich unterwegs sein, brauchen die Bahn als Verkehrsmittel zum Pendeln, zum im Urlaub fahren. Und ja, die Nachfrage ist groß und es kommt man fast nicht mehr hinterher, das zu decken. Wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen Kapazitäten. Ja, und unsere Studierenden sollen dann die sein, die zukünftig die neuen Fahrzeuge bauen, die dann dringend benötigt werden für die Mobilitätswende.
Das sagt Frank Michelberger über die Eisenbahn und wie man sie studiert.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Wenn wir über die Zukunft der Mobilität sprechen, dann hören wir oft von Elektroautos, von Flugtaxis, von Hyperloops. Aber was ist eigentlich mit der altbewährten Eisenbahn? Oder ganz allgemein, Verkehr auf der Schiene. In Wien wird die U-Bahn verlängert, die neue U5 soll automatisch fahren, Straßenbahnen feiern Comebacks und steigende Spritpreise kurbeln den Regional- und Güterverkehr auf der Schiene an. Davon profitiert zum Beispiel auch Christian Kern. Ihn hatten wir in der 76. Episode zu Gast. Er leitet ein Unternehmen, das 300 Elektroloks an europäische Bahngesellschaften verliest. Aber vom Bahnboom profitieren viele Unternehmen in Österreich. Fun Fact: Wir sind übrigens weltweit die viertgrößte Eisenbahn-Exportnation. Aber was fehlt uns? Ja, wie so oft die Fachkräfte. Wer baut denn all die Loks und die Waggons, die die Welt bewegen sollen? Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist Frank Michelberger. Er initiiert einen neuen Bachelorstudiengang an der FH St. Pölten. Hier dreht sich ab Herbst alles um Schienenfahrzeugtechnologie. Herr Michelberger, herzlich willkommen bei Was uns bewegt.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir in den Studiengang in St. Pölten einsteigen und auch ins Curriculum, eine Frage, die sich auf die Episode mit Christian Kern bezieht, den ich am Anfang erwähnt habe. Da ging es vor allem um den Güterverkehr. Wo sehen Sie denn Vor- und Nachteile der Schiene gegenüber der Straße?
Ja, da muss man vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen und die zwei Systeme vergleichen. Grundsätzlich, also Eisenbahn, das steckt ja schon im Wort, Eisen. Also das ist Stahl auf Stahl, wir fahren auf Stahlrädern, auf Stahlschienen. Das ist schon mal der große Unterschied zur Straße, wo wir mit Gummirädern auf Asphalt fahren. Dadurch Stahl auf Stahl weniger Reibung, sagen wir ungefähr 10, Faktor 10 weniger Reibung wie auf der Straße. Das heißt natürlich, ich brauche weniger Energie für die gleiche Menge, die ich fahren werde oder die gleiche Masse, die ich transportieren werde. Allerdings kaufen wir uns da ein bisschen einen Nachteil ein. Wir haben einen längeren Bremsweg. Ich kann zwar mit weniger Energie beschleunigen, aber der Bremsweg ist deutlich länger. Das hat zur Folge, dass aus Sicht des Lokführers oder Lokführerin, wenn ich ein Hindernis sehen würde vor mir und ich würde bremsen, der Zug würde wahrscheinlich nicht mehr vor dem Hindernis stehen können, weil der Bremsweg so lang ist. Also wir reden hier von Bremswegen je nach Masse des Zuges von bis zu 1 Kilometer. Das bedeutet Fahren auf Sicht, so wie wir es von der Straße kennen. Also wenn ich mit dem Auto fahre, sehe eine rote Ampel, bremse, kann ich davor stehen bleiben. Das funktioniert auf der Bahn nicht. Wenn ein Lokführer, der Lokführerin ein rotes Signal sieht und bremst, würde er das Signal überfahren. Das heißt, dann würde zum Beispiel ein Vorsignal, das sagt, das nächste Signal, das auf Bremsweglänge ist, ist Halt und du musst davor bremsen. Das heißt, wir haben viel längere Wege, was uns dann wieder die Kapazität auf der Strecke verkürzt. Also wenn ein Zug dann an einem Halt, an einem freien Signal vorbeifährt, also wir haben jetzt ein grünes Signal, fahren mit unserem Zug vorbei, dann ist für uns garantiert, dass bis zum nächsten Signal der ganze Blockabschnitt, so nennt man das, frei ist für diesen Zug. Das kann ein mehrere Kilometer langer Blockabschnitt sein und der Zug kann in diesem Blockabschnitt fahren. Weil, wenn wir einen Zug vor uns sehen würden, wir würden es nicht mit der Bremsen würden drauf fahren. Also das heißt, viele lange Abschnitte, die frei sein müssen, damit die Züge ungehindert und sicher drin fahren können. Bedeutet aber, wir brauchen viel Platz auf den Strecken und brauchen viel Kapazität. Das Ganze braucht natürlich auch viel Technik, wir brauchen die Signale, die müssen kommunizieren mit den Triebfahrzeugen. Das macht sicher, aber auch teuer. Also so sind ein paar Systemunterschiede zwischen Straße und Schiene da. Vorteil natürlich auch, wir brauchen weniger Energie. Also man weiß es ja, Bahn ist ein umweltverträgliches Verkehrsmittel. Das ist sicher ein Vorteil. Auch nicht immer, hängt natürlich von der Auslastung auch ab. Wenn wir jetzt einen leeren Zug haben, wo nur eine Person drin sitzt, dann brauchen wir trotzdem viel Energie, um einen schweren Zug, schwer sind sie ja trotzdem, zu fahren. Wenn weniger Personen drin sind, ist das Verhältnis auch nicht so ideal. Aber beim Güterverkehr schlägt das sehr gut durch, weil wenn ich da viele große schwere Massen habe und die transportiere, das ist natürlich das Ideale dann für die Bahn, also große schwere Massen zu transportieren von A nach B. Das Thema Kapazität, vielleicht in der Stadt, U-Bahn, Straßenbahnen schon angesprochen. Die Wiener Linien sagen, dass ein Zug oder eine U-Bahn 800 Autos ersetzt. Also da ist schon ein großer Systemvorteil der Metro oder der U-Bahn. Ein Railjet hat 500 Sitzplätze. Also wir können auf einen Schlag sehr viel Menschen transportieren oder sehr viel Güter. Das spart uns sehr viel Autos auf der Straße. Gerade in der Stadt natürlich sehr wichtig, wo eh schon so wenig Platz und so viel Verkehr ist.
Jetzt kann ich mich eigentlich gar nicht genau erinnern, wann ich das letzte Mal genau aufgepasst habe, wie lang so ein Güterzug eigentlich ist. Als Kind zählt man da manchmal Waggons, das ist schon eine Weile her. Wie lang ist denn ein Güterzug, der typisch durch Österreich fährt? Wie viele Waggons sind da drauf? Wie viele Güter passen da vielleicht im Vergleich zu einem LKW? Kann man das grob sagen?
Ganz grob, ja. Also ein Zug kann bis zu 700 Meter lang sein. Ein Waggon hat dann ungefähr rund 25 Metern. Also wenn man 700 durch 25 teilt, dann sind es 28. Das heißt, wenn jeder Waggon mit einem Container bestückt ist und ein Container eigentlich auf einem LKW transportiert werden könnte, dann sparen wir bei einem Zug ungefähr 28 LKWs ein. Kommt natürlich immer auf die Güter drauf an, die man transportiert. Aber so als ganz grober Maßstab ist das eine ganz gute Größe.
Jetzt haben Sie bei den Nachteilen erwähnt, die Strecken sind sehr lang, man braucht sehr viel Platz, man hat lange Bremswege, dann die Reaktionszeit vom Signal. Da frage ich mich natürlich, ich war zum Beispiel vor 10 Jahren das erste Mal in Singapur und damals war ich ganz fasziniert von diesen autonomen U-Bahnen. Nämlich spannend auch dort, wo sonst die klassische Lokomotive, der Triebwagenführer, wie sagt man richtig, Triebfahrzeugführer, wo eigentlich eine Person sitzt, da ist eine Glasscheibe und da kann man sich sogar hinstellen. Ja? Also das ist sehr plakativ, da fährt gar niemand. Und ich war damals sehr fasziniert und mittlerweile weiß ich, das war damals gar nicht neu. Das ist schon 10 Jahre passiert. Also jetzt rückgerechnet, seit 22 Jahren fährt die U-Bahn in Singapur autonom. Jetzt sprechen wir von Personalmangel, aber andererseits auch von diesen Reaktionswegen. Wäre da die logische Antwort nicht, Züge zu automatisieren? Was spricht da dafür, was spricht dagegen?
Also dafür spricht, wir fahren auf der Schiene, wir müssen nicht lenken. Das ist natürlich das Ideale für die Automatisierung, macht es viel einfacher wie auf der Straße. Sie haben absolut recht, grundsätzlich automatisiert fahren auf der Schiene gibt es schon lang. Gerade im U-Bahn-Bereich oder in geschlossenen Systemen, sagen wir es mal so, funktioniert das technisch sehr gut. Also ich habe eine U-Bahn-Linie, fährt von Anfang bis zum Ende und dann wieder zurück. Ich habe keine Bahnübergänge, keine Eisenbahnkreuzungen. Ich habe keinen Mischverkehr mit dem Güterverkehr. Ich habe immer die gleichen Fahrzeuge. So ein System ist technisch eigentlich gut in den Griff zu kriegen. Jetzt, wenn wir das auf die Bahn da draußen umlegen, dann habe ich Eisenbahnkreuzungen, also Bahnübergänge, wo die Schnittstelle zum Straßenverkehr ist. Ich habe ganz unterschiedliche Züge. Also ich habe den Güterzug mit vielleicht einer alten Lok mit Waggons hinten dran, die technisch gesehen dumm sind, da ist nichts drin, die sind nur angehängt. Ich habe ein ICE und ein Railjet hochmodern, der mit über 200 km/h fährt. Und das ist ein System, das es ein bisschen komplexer macht, das Ganze zu automatisieren. Gibt schon dort auch Ansätze, also in Hamburg gibt es die digitale Schiene, da ist ein großes Projekt der Deutschen Bahn, wo die Schnellbahn automatisiert wird. Aber die Automatisierung ist jetzt weniger die Motivation, Personal einzusparen, natürlich schon auch. Wir lesen es aktuell immer wieder in den Zeitungen, in den Nachrichten, die ÖBB suchen Personal, Lokführer werden gesucht. Ist natürlich schon auch eine Motivation zu automatisieren, aber es geht vor allem eher um die Kapazitäten zu erhöhen. Also das System mit diesen Blockabständen, dass die Bremswege lang sind und in einen Block einfahren und ich warten muss, bis der Zug aus dem Block heraus ist, dann darf erst der nächste Zug hineinfahren, reduziert die Kapazitäten, die man eigentlich hätte auf der Schiene. Deshalb versucht man mit Hochautomatisierung quasi das Bremsen und Beschleunigen zu optimieren, sodass Züge im Idealfall auf Bremsweglänge sogar hinterherfahren könnten. Dass wir einfach mehr Züge unterbringen auf der bestehenden Infrastruktur. Und das ist das Riesenthema dann. Da hilft die Automatisierung, habe ich absolut recht. Mit aber trotzdem viel technischen Schwierigkeiten. Fahrerlos ist jetzt rechtlich auch noch ein bisschen schwierig. Da gibt es eigentlich nur ein paar Hürden, die im Recht noch gar nicht vorgesehen sind. Also es muss immer Personal an Bord sein. Auch dann für Fälle, wenn jetzt ein technischer Ausfall auf der Strecke, sollte Personal da sein, das eingreifen kann, das schnell reparieren kann. Und wenn wir da irgendwo in der Pampa stehen mit dem Zug und es ist niemand da, der eingreifen kann, dann ist das jetzt noch ein bisschen schwer zu handeln.
Abschlussfrage zum Kapitel Güterverkehr. Immer mehr Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer kommen aus Niedriglohnländern. Ist das bei Lokführerinnen und Lokführern ein ähnlicher Fall oder wie unterscheidet sich die Ausbildung?
Also auch da ist das System Bahn anders, vielleicht wieder komplexer. Ein Triebfahrzeugführer, Triebfahrzeugführerin braucht mindestens eine einjährige Ausbildung.
Linienpilot benötigt 2 Jahre. Unglaublich.
Ja.
50% der Zeit eines Flugzeugpiloten.
Ja, das ist sehr lang, sehr viel. Vorteil ist allerdings, sie werden in dieser Zeit schon voll bezahlt. Mhm. Also sie sind vom ersten Tag angestellt, so machen das die meisten Bahnunternehmen, bekommen eigentlich schon fast das Gehalt, das ein ausgebildeter Triebfahrzeugführer hat. Also sie bekommen die Ausbildung gezahlt von Anfang an und werden das erste Jahr eigentlich quasi nur ausgebildet. Aber das System ist so komplex, dass eine einjährige Ausbildung notwendig ist. Und nach diesem Jahr sind sie quasi ausgebildeter Triebfahrzeugführer, aber sie brauchen dann noch für jedes Typ an Fahrzeug, das sie fahren, also für jede Lok, eine eigene Typenschulung und für jede Strecke, die sie fahren, auch noch eine Streckenkenntnis, die sie erwerben müssen. Also kein Lokführer würde jetzt auf einer Straße oder auf einer Trasse fahren, auf einer Strecke, für die er vorher nicht eingeschult ist. Also das sind gesetzliche Vorschriften, aber auch technisch und sicherheitsrelevante Punkte. Also da ist das System Bahn sehr aufwendig, von der Ausbildung her, vom Aufwand, das kostet natürlich alles viel Geld, ist aber für die hohe Sicherheit, die das System Bahn hat, auch erforderlich. Mhm. Also es ist nicht so wie auf der Straße, jemand macht einen Führerschein, der gilt für den Rest des Lebens, also natürlich mittlerweile auch ein bisschen anders, aber er steigt theoretisch auf irgendeinen LKW drauf und fährt irgendwo hin, wo er vielleicht noch nie gefahren ist, fährt dorthin, fährt dann wieder zurück auf eine andere Strecke, auf die er vielleicht noch nie gefahren ist, vielleicht einem ganz anderen LKW. Also das geht auf der Bahn so überhaupt nicht. Mhm. Deshalb alles ein bisschen komplizierter und dadurch vielleicht auch ein bisschen teurer manchmal.
Und die Ausbildung selbst, ich meine, als Laie, der eigentlich nur im Zug mitfährt, da gibt es Vor- und Zurück. Ja, also ich stelle die Frage ganz bewusst ein bisschen frech. Das heißt, die restlichen 11,5 Monate, da geht es dann um rechtliche Situationen, um Notfallprotokolle. Was gehört da dazu, dass diese Ausbildung dann so umfangreich wird?
Es sind immer sehr viele betriebliche Vorschriften, also wie die Abläufe eigentlich sind. Wie gesagt, es ist ganz anders mit den Signalen, die ein Triebfahrzeugführer sieht, die er befolgen muss, die er abarbeiten muss, auf die er achten muss. Es geht viel auch um Technik, also muss das Triebfahrzeug verstehen, wie er das aufrüstet, sagt man im Fachjargon. Also wenn das dort abgestellt ist, da geht es nicht einfach Türe aufschließen, Zündschlüssel herumdrehen und ich fahre los, sondern das ist ein bisschen ein komplexeres Gebilde, wie ein Auto oder wie ein LKW. Ich habe einen Stromabnehmer, ich habe einen Hauptschalter, ich muss verschiedene Geräte oder Funktions- oder Teilfunktionen hochfahren, ich muss gewisse Dinge eingeben, damit ich mit dem Zug fahren darf, ich muss die Lockdown vom Standort bis zum Bahnhof bringen, dort dann den Kuppelvorgang, ich muss eine Bremsprobe machen. Also das sind viele, viele Teilprozesse notwendig, bevor ich überhaupt mal losfahre. Und dann natürlich während der Fahrt auch, wenn es jetzt meistens geht um Abweichungen vom Regelbetrieb, also wenn es irgendwas ist, was nicht sein sollte, wenn es irgendein Signal vielleicht kaputt ist und dann Rückfallebene, Kommunikation, Funken mit dem Disponenten, was tun wir jetzt, wer fährt, wo darf ich fahren, welche Geschwindigkeit darf ich fahren, sind irgendwelche Abweichungen von Baustellen oder sonstige Dinge. Also das ist ein sehr komplexes System und deshalb braucht man auch viel Fachwissen und Hintergrundwissen, um ein Triebfahrzeug sicher zu fahren.
Kommen wir zum ganz zentralen Thema, Eisenbahn und Klammer auf, FH, Klammer zu, St. Pölten deshalb, weil St. Pölten ist ja einer der Orte, wo in der nahen Vergangenheit irrsinnig viel passiert ist, punkto Bahnverkehr. Die Hochleistungsstrecke St. Pölten über Tullnerfeld bis nach Wien, eine der ganz großen Bahnbauvorhaben der nahen Vergangenheit. Jetzt haben Sie aber auch an der FH schon 2 Studiengänge, die so ähnlich klingen wie den Sie initiiert haben. Den Bachelor-Studiengang Bahntechnologie und Mobilität und einen aufbauenden Master-Studiengang. Bahntechnologie und Mobilität gleichnamig. Was waren die Gründe für den Studiengang Schienenfahrzeugtechnologie? Ist das die mehr technische Komponente oder wo ergänzen sich diese Studiengänge?
Also die bisherigen Studiengänge, vor allem der Bachelor Bahntechnologie und Mobilität, ist sozusagen der Einstieg in die Bahnwelt. Dort wird die gesamte Breite unterrichtet. Das heißt vom, sagen wir mal, Unterbau, vom Oberbau, von den Schienen über die Schnittstelle zum Fahrzeug, vom Fahrzeug dann, wie gestalte ich das Fahrzeug, Schnittstelle zur Energieversorgung, wo kommt die Energie her, wie läuft das Ganze betrieblich, wie entsteht ein Fahrplan, Kundenorientierung, wer sind denn meine Kunden, wo wollen die hin, was kostet das Ganze, die wirtschaftlichen Aspekte, die rechtlichen. Also hier mal in dem Bachelor das System Bahn an sich. Das auf den ersten Blick vielleicht veraltet und komisch ist, aber doch recht komplex in sich selber. Also da braucht man Wissen vom Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Recht und so weiter. Also diese verschiedenen Disziplinen kommen da zusammen, so dass man das System Bahn an sich versteht. Der neue Studiengang hat den Schwerpunkt jetzt komplett auf alles, was auf Schienen unterwegs ist, auf die Fahrzeuge. Hat den Hintergrund, dass Österreich, wie wir so schön sagen, ist ein Bahnland. Und vor allem ist Österreich ein Land der Schienenfahrzeuge. Also Sie finden hier sogar im Stadtgebiet Wien zwei Schienenfahrzeughersteller, Siemens und Alstom. Die sind eigentlich Weltmarken. Und die bauen hier in Wien im Stadtgebiet jeweils Schienenfahrzeuge. Alstom baut zum Beispiel die neuen Straßenbahnen für Wien. Siemens kennt man vom Railjet, vom Nightjet. Die bauen natürlich viele andere Züge auch noch und nicht nur für Wien und für Österreich, sondern weltweit. Dann gibt es noch andere. Es gibt Hitachi Rail, die haben jetzt auch hier eine Niederlassung in Wien. Skoda, Stadler, der Schweizer Hersteller. Also wir haben eigentlich von den Top 5 der weltweit operierenden Herstellern mindestens 4 im Stadtgebiet Wien beziehungsweise in Österreich. Und das heißt, die Schienenfahrzeugindustrie ist eigentlich überproportional groß im Verhältnis zu anderen Ländern. Und natürlich brauchen die Fachkräfte. Und das konnten wir mit unserem bisherigen Studiengang so nicht ausbilden oder bedienen sozusagen. Also unsere Absolventen von den bisherigen Studiengängen waren klassisch die, die vielleicht zu einer ÖBB gehen, zu den Wiener Linien und eher im Betrieb unterwegs sind. Und jetzt bilden wir wirklich Technikerinnen, Techniker aus, für alles, was mit Schienenfahrzeug zu tun hat. Vielleicht noch ein Unterschied. Dieser Studiengang ist dual. Das heißt, die Studierenden sind ab dem 3. Semester dann Teilzeit in einem Unternehmen tätig und machen dort in ihrer Arbeitszeit von dem Unternehmen Teile, die denn eigentlich fürs Studium sind. Mehr oder weniger Praktika, die sie in jedem Semester dann machen, 3., 4., 5. Semester, und die sind auch Teil des Studiums. Und da bekommen sie erstens Geld, weil sie angestellt sind, aber die Zeit, die sie dann im Unternehmen sind, nutzen sie eigentlich für Zeit für Inhalte des Studiums. Also die Unternehmen oder der Arbeitsplatz ist auch ein bisschen ein Lernort. Und so kombiniert sich Studium, Job und Praxis, Einblick in die Praxis schon bei uns in diesem dualen Studium. Mhm. Ja, dieser duale Ansatz hat auch noch einen Grund. Wir hören es immer wieder, Fachkräftemangel aller Orten, vor allem in der Bahnindustrie. Und wir zielen jetzt sehr stark auf die Zielgruppe von Schulabgängerinnen, die jetzt quasi in das System Bahn reinkommen sollen. Also die Geschmack bekommen sollen auf Studium, technisches Studium für die Bahnbranche mit der Aussicht auf gute Jobs in der Branche, sodass wir jetzt einen Beitrag leisten wollen, diese Fachkräfte von morgen jetzt auszubilden.
An dieser Stelle, jetzt kann ich Sie dann ja sagen, ich hatte immer so einen Lebenstraum auf meiner Bucketlist. Ich wollte immer mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren und zwar direkt von Wien aus. Wollte immer zum ÖBB-Schalter gehen und sagen, einmal Vladivostok und Retour bitte. Ich habe mich dann in der Zwischenzeit aber mal bei einer Sommeruni beworben, als ich Wirtschaft studiert habe. Da ging es um Transport und Logistik und diese Sommeruni, da waren wir mit der Transsibirischen Eisenbahn und auch quer durch die Mongolei bis nach Peking unterwegs. Da war ich einer der ganz wenigen, die eigentlich kein klassisches Transport- oder Logistikstudium haben. Daher jetzt meine Frage an dieser Stelle. Wie kommt man denn bei Ihnen in den Studiengang hinein? Was muss man da können?
Es sind grundsätzlich alle unsere Bachelorstudiengänge so gestaltet, dass jeder dort beginnen kann. Es sind keine fachlichen oder sonstigen Voraussetzungen notwendig. Das ist ein Studium wie jedes andere. Also jeder, der jetzt Matura hat, hat die Berechtigung, bei uns zu studieren. Also wir verlangen keine Voraussetzungen. Natürlich studieren viele bei uns, die sich schon vorher vielleicht mit dem Thema beschäftigt haben, die sich schon eine Eisenbahn immer hatten oder sich immer schon mit dem Thema beschäftigt haben. Aber grundsätzlich ist es offen für alle und das soll es ja auch sein. Das ist so meine Intention, dass jetzt auch Menschen für das Thema begeistert werden, die vielleicht vorher noch nicht so viel damit zu tun hatten. Und deshalb ist es grundsätzlich für alle möglich, also Hochschulzugangsberechtigung, welche Art auch immer. Und bei uns gibt es auch die Möglichkeit, studieren mit ohne Matura. Das heißt, Voraussetzung ist ein abgeschlossener Lehrberuf in einem technischen Bereich plus 4 sogenannte Zusatzprüfungen. Das ist Deutsch, Mathematik, Physik, Englisch. Da muss ich quasi in den 4 Fächern noch eine Prüfung ablegen. Aber dann kann ich auch ohne Matura bei uns studieren. Mhm. Und das machen einige. Das ist nicht zu unterschätzen. Sehr viele sind bei uns, die diesen Weg gehen, die halt vorher diese Zusatz- oder Aufnahmeprüfungen machen und dann bei uns studieren und gibt es keine Qualitätsunterschiede. Also für alle, die motiviert sind, die sich für das Thema interessieren, vielleicht auch ein bisschen sich für Technik interessieren, ist das ein toller Weg, quasi ohne Matura zu studieren und mit der Aussicht auf interessante Jobs dann am Ende.
Welche Jobs sind denn da dann möglich? Sie haben ja schon erwähnt, duale Ausbildung, das heißt, genau, man taucht in den Job schon ein. Jetzt ist natürlich das noch so eine Zukunftsvision, wohin die Absolventen dann nach diesen 3 Jahren dann gelangen, aber jetzt auch im Vergleich Bahntechnologie und Mobilität. Und womit rechnen Sie denn? Was wären denn typische Jobfelder?
Also es ist nicht nur Schienenfahrzeuge bauen, also wenn man an Fahrzeugtechnik denkt, dann denkt man, wie schon gesagt, Schienenfahrzeughersteller, in Wien vor allem Schienenfahrzeug bauen. Das ist eine wichtige Komponente, aber wir haben das Studium so angelegt, dass es der Produktlebenszyklus eines Fahrzeugs im Vordergrund steht. Also wenn ich das Studium absolviert habe, dann verstehe ich das Fahrzeug vom Anfang bis zum Ende seiner Lebenszeit. Ein Schienenfahrzeug, ich gehe nicht zu einem Händler und kaufe mir ein Fahrzeug, sondern derjenige, der Zug betreibt, also eine ÖBB, muss ich auch vorher überlegen, was brauche ich. Jeder Zug, den ich anschaffe, ist eigentlich einzigartig. Wir haben Schnellbahnen, wir haben den Railjet, wir haben den Nightjet, die Wiener Linien haben unterschiedliche Fahrzeuge. So muss jeder, der ein Schienenfahrzeug betreibt, zuerst mal wissen, was brauche ich eigentlich. Wie lang soll der Zug sein? Wie viele Personen sollen Platz haben? Mache ich Sitzplätze? Mache ich Stehplätze? Wie gestalte ich den Innenraum? Wie viele Türen mache ich? Und so weiter. Welche Energieversorgung brauche ich? Also das sind sehr viele Dinge, die ich mir am Anfang mal bei den Anforderungen her überlegen muss. Und das ist ein Teil des Studiums. Dann muss ich wissen, okay, wie schreibe ich dann sowas aus? Weil ich gehe nicht zum Händler und kaufe das, sondern der Betreiber muss es ausschreiben. Die Hersteller reagieren drauf. Wie reagieren die drauf? Dann, wenn sie den Zuschlag bekommen, geht es natürlich schon. Wie konstruiere ich das? Wie baue ich das? Das ist aber nicht alles. Dann geht es, wie teste ich dann so ein Fahrzeug? Weil jedes ist ja eigentlich neu. Dann muss es erstmal getestet werden. Also auch da gibt es Jobs, Testingenieure. Wie lasse ich das Ganze zu? Also dann geht es mit den Behörden, quasi Zulassungsverfahren zu durchlaufen. Jedes Fahrzeug muss auch wieder extra zugelassen werden. Das ist mal der Block, bis das Fahrzeug fährt. Und dann gibt es aber auch noch das ganze Thema des Betreibens, also Richtung Flottenmanagement. Kennt man ja vielleicht auch von woanders, aber wenn ich ein Bahnunternehmen bin, dann habe ich mehrere Fahrzeuge und um die muss ich mich kümmern. Die muss ich betreiben, die muss ich instand halten, die muss ich warten, die muss ich einsetzen, die muss ich planen. Und das sind auch alles Aufgaben, die eigentlich unsere Studierenden, Absolventen dann beherrschen können. Dann muss ich mir auch vielleicht irgendwann mal überlegen, ja, so ein Schienenfahrzeug soll recht lange halten. Also das sind bei den mechanischen Komponenten 30, 40 Jahre normal. Aber in den 30, 40 Jahren tut sich ja sehr viel. Also wenn wir jetzt an WLAN oder sowas denken, an die ganzen Informationssysteme, die sind nach relativ kurzer Zeit schon wieder veraltet. Und da muss ich mir überlegen, okay, wie tue ich dann das Fahrzeug umbauen, upgraden, damit ich immer am Stand der Technik bin. Wir vergleichen uns, oder der Konkurrent in dem Sinn ist ja die Straße, die Autos. Und wenn ich in ein Auto einsteige, in ein neues, habe ich natürlich einen tollen Komfort, eine tolle Ausstattung, Infotainment und so weiter. Da muss die Bahn auch ein bisschen mitkommen, ist zwar nicht ganz auf dem Level, aber auch da muss man sich anpassen und die Fahrzeuge ständig umbauen. Und das ist ein bisschen komplexer, weil ich da muss ja neu zulassen, wenn ich irgendwo eingreife, neue Systeme einbaue. Also das ist sehr komplex über den ganzen Lebenszyklus. Und das ist so das, was unsere Studierenden beherrschen. Und darum gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, sich da beruflich zu betätigen. Viele interessante Jobs und den gesamten Produktlebenszyklus entlang.
Wie wird denn so eine moderne Lok entworfen, die dann auch adaptierbar sein muss, modular vielleicht, zukunftsfit? Früher dieses klassische, diese Zeichnungen am Reißbrett, ich meine, die sind ja schon lange Vergangenheit. Wie läuft das ab mit 3D-Modellen?
Ja, das ist jetzt natürlich Standard, CAD. Wir verwenden AutoCAD, also das ist natürlich auch Teil der Ausbildung, dass ich diese digitalen Programme kenne, mit denen Züge konstruiert werden. Das ist aus dem Maschinenbau. Aber wir haben auch Spezialprogramme, quasi der Schritt zuvor, dass ich so ein Fahrzeuglayout plane, auch das ist jetzt digital mit Software, dass ich mir überlege, genau wie viele Türen, wie ist die Zugkonfiguration, welche Länge brauche ich, dass man das anhand von Simulationsprogrammen durchmacht. Dann haben wir auch Programme zur Simulation von Fahrdynamik und Energieverbrauch, damit ich von vornherein quasi erhebe, wie viel Energiebedarf habe ich, wenn ich mit einem Zug auf einer Strecke fahren muss, dass ich das abschätzen kann und so die ganzen Komponenten berechne, wie schnell muss das Fahrzeug bremsen und beschleunigen. Also da gibt es viele Tools, die dann quasi eingesetzt werden, um dann quasi so ein Triebfahrzeug oder anderes, egal welches Fahrzeug, zu konfigurieren oder zu bestimmen, damit es dann auch konstruiert werden kann und die Konstruktion dann quasi digital, aber auch mit Schnittstellen zu vielen Zulieferern, So ein Triebfahrzeug besteht aus unglaublich vielen Teilen, unglaublich vielen Baugruppen, die alle irgendwo anders vielleicht hergestellt werden. Die muss ich mit den Zulieferern abstimmen und dann auch bestellen. Da ist auch ein bisschen Logistik dahinter. Also auch ein ziemlich komplizierter Prozess, der dahinter steckt. Abgerundet wird das Ganze noch mit einem Lok-Simulator, den wir im Studiengang als eigene Lehrveranstaltung haben. Also alle unsere Studierenden müssen und sollen auf einem Lok-Simulator fahren. Also nicht ein Lok-Simulator, wie man aus dem Game-Bereich kennt, sondern wirklich einer, der für die Ausbildung von Triebfahrzeugführern verwendet wird. Also ein echter großer Simulator.
Zum Reinsetzen.
Zum Reinsetzen, genau. Und dort sollen sie fahren, bekommen Übungen, bekommen sie auch gelernt, wie sie zu fahren haben oder wie sich das Ganze verhält, damit sie die Sicht eines Anwenders ihrer Fahrzeuge auch kennen, damit sie wissen, wie ist das eigentlich, dort zu sitzen und einen Zug zu fahren. Also das ist bei uns Teil des Studiums.
Gibt es auch Übungen für Zugdurchsagen? Ich glaube, das wäre mein Metier, daran hätte ich Freude.
Nein, also da muss man aufpassen, unsere Absolventen werden keine Triebfahrzeugführer, ja, werden auch keine Zugbegleiter. Aber natürlich auch das ist auch ein Teilsystem eines von Zügen, wie die Qualität der Durchsagen gewährleistet sein kann. Das ist, also so ein Zug setzt sich aus verschiedensten Teilen zusammen und da ist die Kommunikation, Lautsprecher und so weiter auch ein Riesenthema.
Frank Michelberger, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Schienenfahrzeuge und gutes Gelingen mit Ihrem neuen Bachelorstudiengang an der FH St. Pölten Schienenfahrzeugtechnologie. Dankeschön für den Besuch im Studio.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wenn euch die Details interessieren, wir stellen euch die Links zur Ausbildung in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr übrigens auch unsere Mailadresse. Also vielleicht seid ihr jetzt ja auf den Geschmack gekommen und euch interessiert ein Thema rund um die Bahn oder die öffentlichen Verkehrsmittel ganz besonders. Schickt uns gerne eure Ideen. Vielleicht hört ihr euer Wunschthema ja dann schon bald. Hier bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.